Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine spannende Buchautorin, mit der wir über die Entstehungsgeschichte und ihr Werk mal ganz allgemein sprechen wollen. Bevor wir allerdings hier unsere sehr geschätzte Buchautorin begrüßen, bin ich wie immer latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter hier an meiner virtuellen Seite mit den allseits bekannten Worten. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, gut geht's mir. Danke. Hallo Marc, hallo Judith. Unseren heutigen Gast durften wir in der Tat Ende letzten Jahres schon mal hier bei uns begrüßen. Freut uns auch sehr, dass sie erneut unserer Einladung gefolgt ist. Denn heute wollen wir mit ihr über ihr aktuelles Buch sprechen. Das neue Familienrecht. Ein Spaß beiseite, das war ein kleiner Insider. Das neue IT-Sicherheitsrecht, darum soll es gehen. Sowohl ihr Buch als auch ihren Werdegang haben wir bereits näher beleuchtet. Die beiden Videos dazu verlinken wir natürlich. Hier nur kurz zu ihrer Person für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Sie ist Fachbereichsleiterin Cybersicherheit bei Unternehmen im BSI. Jetzt aber zum heutigen Thema und zu unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Dr. Judith Nink.
Hallo Michael, hallo Marc. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Bevor wir mit dir über das Buch reden, will ich natürlich ganz kurz wenigstens mal noch so klappentextmäßig das Buch vorstellen. Das Buch ist im Nomos Verlag erschienen. Das Buch trägt den Namen Das neue IT-Sicherheitsrecht, das BSI-Gesetz nach Umsetzung der NIS-2-Richtlinie. Es ist in dieser gelben Serie beim Nomos Verlag erschienen, die auch den Untertitel Nomos Praxis trägt. Das Buch selber kostet 49 Euro in der gedruckten Version, 49 Euro in der E-Book-Version. Das Buch ist ja recht flammfrisch erschienen, 2026. Hat noch ein bisschen was natürlich logischerweise mit der Gesetzgebung zu tun. Es hat 146 Seiten Umfang, also gar nicht so dick, aber für einen soliden Einstieg sicherlich genau die richtige Größe. Und es beschäftigt sich natürlich hier mit dem deutschen Umsetzungsgesetz zu diesem Thema. Und da haben wir natürlich dann jetzt die Autorin als perfekte Fachfrau, die uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Und natürlich fangen wir erst einmal damit an. Wie ist es eigentlich zu dem Buch gekommen? Bist du auf den Verlag zugegangen? Ist der Verlag auf dich zugegangen? Wie war das?
Ja, der Verlag ist auf mich zugekommen. Ich glaube, das war so ungefähr im Sommer 2025. Nee, das kann nicht sein. 2024, oh. Entschuldigung. So, Sommer 2024. Kurz vor Ablauf der Umsetzungsfrist. Und also ich bin mit dem Verlag ja sowieso schon länger im Kontakt. Wir haben da schon diverse Werke veröffentlicht oder beziehungsweise ein Werk, was in diversen Ausführungen erschien. Zum Datenschutzrecht spielt aber gar keine Rolle. Und die sagten dann im Sommer, oh, wir sind spät dran. Wir suchen aber noch jemanden, der auch einen Einführungsband zum IT-Sicherheitsrecht schreibt. Sieht ja jetzt gerade so aus, als ob da schnell was passieren wird, weil die Umsetzungsfrist ja abläuft. Ja, und so, ja, so kam es dazu. Das war die Anfrage des Verlags.
Genau. Und jetzt kommt man auf die Idee, jetzt wird man vom Verlag angefragt und sagt, so, Sie sollen jetzt das Buch schreiben oder du. Hast du das Buch alleine geschrieben oder war der Plan, das Buch alleine zu schreiben? War das für den Anfang eine gute Idee oder wie lief das?
Ja, der Plan war, es nicht alleine zu schreiben, weil ursprünglich war die Hoffnung, dass wir bis Oktober ein Umsetzungsgesetz haben, Oktober 2024, da ist ja auch die Umsetzungsfrist ausgelaufen und ich glaube, wir haben im August das erste Mal gesprochen, also super kurzfristig und da habe ich direkt gesagt, das schaffe ich auf keinen Fall alleine, da brauche ich einen Co-Autor und hatte mir dann auch einen Co-Autor gesucht und wir haben die Kapitel aufgeteilt und ich habe dann begonnen zu schreiben. Und nach und nach kristallisierte sich heraus, ach, es wird doch noch ein bisschen länger dauern, so dass wir uns dann als Frist, ich glaube, den 1.12. gesetzt hatten für die Manuskripte.
Und dann kam der 1.12.
Ja, da kamen schon zwischendurch auch noch ein paar Rückspracherunden, wie denn der Status quo ist. Und der Status quo war unterschiedlich von der Menge der Inhalte und dann habe ich auch immer wieder Fristen gesetzt und gesagt, na, wie sieht's denn aus? Schaffen wir das bis zum 1.12.? Das hieß auch zuerst, ja, schaffen wir. Am 1.12. war allerdings auch nichts da. Dann haben wir nochmal gesprochen und guckt, schaffen wir es denn mit Verlag, Verlängerung bis Ende Dezember, zumal das Umsetzungsgesetz ja immer noch nicht da war. Mhm. Ja, und da hieß es auch, schaffe ich. Mhm. Ende Dezember war aber nichts da. Und da haben wir dann beschlossen, ich mache es alleine weiter.
Okay, also nichts im Sinne von gar nichts, oder?
Korrekt. Oh,
okay. Okay. Das ist wenig.
Das ist wenig, ne? Jetzt wollen wir gar nicht auf die menschliche Komponente eingehen. Das kann sich sicherlich jeder vorstellen, wie es ist, wenn man ein Projekt zu zweit machen will und dann irgendwie mehrmals vertröstet wird und dann auf einmal gesagt bekommt, Edgy-Badge, ich habe nichts. Das sind sicherlich dann auch immer unterschiedliche Gründe oder Ursachen dafür. Aber jetzt hattest du quasi die ersten 50% des Buches geschrieben und jetzt hieß es auf einmal, okay, ich schreibe jetzt auch noch die letzten. Ich mache es selber, bevor ich mich jetzt weiter rumärgere.
Das ist die Frage, war das eine Aufteilung 50-50? Weil es hätte ja theoretisch auch sein können, dass ein anderer prozentualer Anteil dann, ich meine, wenn du sowieso 80%, sage ich mal, geschrieben hättest, ne, dann wäre es die restlichen 20% jetzt gar nicht mehr so dramatisch gewesen. Aber es war eine 50-50-Aufteilung.
Es war eine 50-50-Aufteilung. Ich habe, glaube ich, im Dezember schon gesagt, das könnte knapp werden, wenn nichts da ist. Ich übernehme noch ein weiteres Kapitel, sodass wir dann schon Ende Dezember, glaube ich, bei so 65-70% bei mir waren und es dann am Ende nur noch 30 waren, die zusätzlich an top kamen.
Mhm. Aber das jetzt mal, wie gesagt, unabhängig von der menschlichen Komponente, das ist ja nicht nur, also für diejenigen, die noch nie Bücher geschrieben haben, denen ist das vielleicht nicht so klar, aber Bücher schreibt man, weil man Spaß daran hat. Damit, also man kann damit realistisch gesehen kein Geld verdienen. Die paar Euro Tantiemen, die du da bekommst und noch ein paar Cent oder ein paar Euro von der VG Wort, ich sage ja immer so flapsig, wenn man die Zeit nutzen würde und würde auf dem Bau Steine schleppen, würde man deutlich mehr dafür bekommen.
Wahrscheinlich.
So, das heißt, man knapst sich von seiner Freizeit etwas ab. Das heißt ja auch, Leute in der Familie müssen mit weniger Judith-Zeit auskommen. Wie war denn so das Feedback in deiner Familie, als die gehört haben, dass du gesagt hast, ach, verdammte Scheiße, ich mache jetzt auch noch die letzten 30%. Waren die begeistert? War da der Support? Oder haben die gesagt, das ist das letzte Buchprojekt, junge Dame?
Naja. Die Begeisterung war natürlich relativ gering, zumal die Monate vorher schon schwierig aussahen. Also Wochenenden waren da nicht mehr wirklich vorhanden. Tatsächlich hat mein Mann selber überlegt, der ist ja auch Jurist, ob er mich unterstützt, ob er einfach einen Teil davon übernimmt. Mhm. Er hat aber überhaupt nichts mit IT-Sicherheitsrecht zu tun. Und dann habe ich gesagt, das ist totaler Quatsch. Also jemand, der keine Ahnung von IT-Sicherheitsrecht hat, muss das nicht übernehmen. Und am Ende ist es ja nett gemeint, aber es ist am Ende mein Problem. Also insofern war der Support total da, aber natürlich irgendwann auch die Ansage, jetzt ist erstmal ein Veröffentlichungsmoratorium. Das ist jetzt mittelwitzig gewesen.
Ja. Aber hast du denn so unterm Strich nachher gesagt, das war eigentlich gar nicht schlecht, dass ich das alles alleine geschrieben habe? Oder hast du gesagt, so, nee, also das war wirklich, es hat irgendwie hingehauen, aber das bitte nicht nochmal.
Nee, das war am Ende war's gut. Ich habe tatsächlich auch nochmal mit einem Anwaltskollegen über das Thema gesprochen und der das auch das Buch sehr früh in eines seiner Bücher übernommen hat und meinte auch, das wäre ja wirklich ganz gut gelungen. Und ich so, ich bin ehrlicherweise in manchen Stellen nicht ganz so zufrieden und ich hätte gerne einen Co-Autor gehabt, um einfach nochmal Qualitätschecks zu machen und Dinge durchzudiskutieren. Und dann sagte er, ja, die Erfahrung zeigt aber wirklich, dass man meistens mehr und schneller Dinge hinbekommt, wenn man es alleine macht. Und das stimmt schon. Man kriegt die Verzahnung besser hin, man kann besser verknüpfen. Aber klar, der Qualitätscheck und der Austausch fehlt. Also insofern, wahrscheinlich war es für die Hauruck-Aktion in Ordnung. Wenn man aber sicher gehen will, dass man noch weniger Fehler drin hat, wäre es natürlich besser, wenn man nochmal jemanden hat, der einfach gegencheckt.
Ja, klar. Und das kann natürlich so ein Lektorat im Verlag nur bedingt übernehmen, weil die ja auch nicht im Thema sind. Ne? Die können ein paar Inkonsistenzen vielleicht, die offensichtlich sind, dann übernehmen oder erkennen und anmerken. Aber so tieffachlich stecken die einfach nicht drin. Ne? Und deswegen ist man dann wirklich in der Tat ganz allein auf sich gestellt. Hat aber natürlich den Vorteil, und ich finde, das merkt man dem Werk auch an, dass das quasi so aus einer Feder geschrieben ist. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch die Schreibe ist dann durchgängig und so weiter. Und Das macht es insgesamt, wie ich finde, das habe ich auch in der Besprechung ja schon gesagt, das macht es insgesamt wirklich sehr, sehr gut lesbar. Und kommt da sehr rein. Und ich bin so ins Schmökern gekommen sozusagen. Ne? Obwohl das ja eigentlich eher so eine, ich sag mal, so eine Art Nachschlagewerk ist. Also man kann zwar natürlich von Anfang an lesen, wenn man wirklich ins Thema einsteigt. Aber wenn man sich schon so ein bisschen damit beschäftigt hat, dann guckt man mal ins Kapitel Haftung oder ins Kapitel da. Aber ich habe dann so wirklich so von Anfang an mal so ein bisschen durchgelesen und habe dann immer gemerkt, oh, bist ja schon da. Ne? Das ist schon 50% durch sozusagen. Und das passiert mir persönlich jetzt, wenn ich mit dem Schreibstil gut zurande komme, das ist natürlich auch immer so eine persönliche Geschichte. Und wenn es halt so leicht geschrieben ist, aber ich persönlich weiß auch, wenn es sich leicht anhört, ist das nicht unbedingt dem Autor leicht oder der Autorin leicht gefallen, sondern es ist ja deutlich wirklich Arbeit, das dann leicht klingen zu lassen. Ne? Aber dann ist es, um das rund zu machen jetzt, dann natürlich von Vorteil, wenn jetzt nicht 20 verschiedene Autoren dran sind, sondern das aus einer Hand geschrieben wird. Das macht es dann, glaube ich, ein bisschen einfacher, das dann durchzuhalten.
Jetzt nimm uns mal so ein bisschen mit auf das Timing dieses Buches. Ne? Wer jetzt die letzten 2 Jahre jetzt nicht unter einem Stein gelebt hat, der hat ja mitbekommen, dass wir eine neue Bundesregierung haben. Der hat mitbekommen, dass die Frist, die die Europäische Union den Ländern gesetzt hat bezüglich der Umsetzung, dass sie so ein klitzekleines bisschen von Deutschland gerissen wurde. Wie war das jetzt für dich als Autorin, dass dieses Struck, das Ganze quasi mitzumachen, weil im Zweifelsfall, wenn der Bundestag es ja auf den letzten Drück nochmal was umschreibt im Gesetz, musst du ja auch an dein Buch nochmal rangehen und musst nochmal was ändern. Wie war das?
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich in der letzten Legislaturperiode im Januar alle Manuskripte abgegeben. Und kurz darauf, ich glaube, ich habe in der Vorbesprechung gesagt, 2 Tage später, vielleicht war es auch eine Woche später, habe ich dann die Nachricht bekommen, die Verhandlungen sind gescheitert. Die Regierung oder beziehungsweise die Opposition wird es nicht mit unterzeichnen. Die Ampel ist ja damals schon zerbrochen, also FDP hätte es auch nicht mit unterzeichnet. Und somit war klar, in dieser Legislaturperiode wird nichts mehr passieren. Insofern hat der Verlag netterweise schon mal einmal durchkorrigiert und lektoriert, sodass wir eine Version hatten, die zumindest schon mal in der ersten Durchsicht korrigiert wurde. Das hatte ich mir zu dem Zeitpunkt auch schon mal angeschaut. Und dann lagen die Manuskripte. Und dann ist im Juni sind 2 Referentenentwürfe rausgekommen, kurz hintereinander. Und da habe ich aber für mich beschlossen, auch aus der Erfahrung des letzten Jahres, ich gehe da jetzt nicht wieder ran, weil das ist wieder noch ganz am Anfang. Es war noch relativ ähnlich zu dem von der letzten Regierung und da wird noch was passieren. Ja, und dann ist ja im Herbst 2025 erstmals die belastbare Bundestagsdrucksache rausgekommen. Und auf der Basis habe ich dann umgeschrieben. Und dann ging es ja super schnell. Das war ja dann eine Sache von Wochen. Die Manuskripte waren dann einmal umgeschrieben und dann ist es ja sehr schnell in den Lesungen gelandet und dann ist quasi, ich glaube, vor der 3. Lesung nochmal ein Änderungsantrag gekommen, sodass ich dann nochmal den Änderungsantrag eingebaut habe, auch wirklich, glaube ich, in einer Wochenendaktion. Und dann hat der Verlag Gas gegeben. Ich hatte, glaube ich, den 3. oder 2. Umbruch schon eine Woche später, den dann wieder am Wochenende durchgesehen und im November waren wir dann schon im 3. Umbruch, sodass wir Ende November alles fertig hatten.
Das heißt, man kann sagen, flapsig formuliert, Christian Lindner hat dir etwas Zeit verschafft zwischendurch.
Christian Lindner hat mir Zeit verschafft, aber auch mehr Arbeit gemacht.
Ja, ja, klar, hinten raus. Ach. Ja, das stimmt. Ja.
Nimm uns mal so ein bisschen mit, also auch so in den Maschinenraum. Wie viel Änderungen gab es denn dann an dem Buch nochmal, quasi, wenn das Gesetz ein Jahr früher erschienen wäre im Vergleich zu dem, dass es ein Jahr später erschienen ist?
Ich würde so sagen 20%. Es ist nicht wahnsinnig viel gewesen, weil doch relativ viel ähnlich war, aber es sind noch so ein paar Last-Minute-Sachen reingekommen, wie der CISO-Bund. Es gab noch mal Änderungen im Anwendungsbereich, in Definitionen. Und das hatte wiederum Auswirkungen, insbesondere auf die Bußgeldvorschriften, wo man dann wirklich, also der Paragraph 65 ist es, wo man wirklich Wort für Wort abgleichen muss, was ist wo passiert. Das ist sowieso eine relativ komplexe Verweistechnik, also so knappe 20%, würde ich sagen.
Okay. Okay.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also rein von der Vorgehensweise her, das ist ja dann wirklich viel Gesetzestext, Referentenentwurf und so weiter. Hast du die ausgedruckt nebeneinander auf dem Schreibtisch, Version A und B, und sitzt da mit einem Textmarker? Oder schmeißt du das Ganze in eine KI und sagst, vergleich mal?
KI vergleichen wäre schön. Mhm. Damit habe ich ein bisschen experimentiert. Das hat mäßig gut funktioniert. Das war super fehleranfällig. Ich habe tatsächlich mir die Texte meistens in Word-Dokumente umgewandelt und habe mir Vergleichsversionen gezogen. Und habe das passte von der Formatierung häufig nicht. Also da war viel manuelle Arbeit notwendig, aber die Vergleichsversionen waren das zuverlässigste.
Und jetzt mal so in die Tüte gesprochen, also du hast jetzt ja quasi mit der ursprünglichen Version intensiv beschäftigt und mit der dann wirklich in Kraft getretenen Version intensiv beschäftigt. Hat das längere Warten dem Gesetz gut getan? Oder das hättest du lieber die ursprüngliche Version behalten? Jetzt mal unabhängig, dass es für dich mehr Arbeit war.
Das ist jetzt meine private Meinung. Ich hätte gern die ursprüngliche Version behalten. Warum hätte ich die gern behalten? Weil wir dann früher ein Gesetz bekommen hätten. Mhm. Und ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, dieses Gesetz, also das Gesetz dient ja dazu, Unternehmen dazu zu bringen, etwas zu machen im Bereich der Cybersicherheit. Und das Warten hat, glaube ich, nicht dazu geführt, dass mehr passiert und die Leute es als Übergangsfrist oder gewonnene Zeit gesehen haben, sondern es war viel Unsicherheit und man hat einfach lange weiter nichts gemacht. So, und die Änderungen, die jetzt in der neuen Legislaturperiode hinzugekommen sind, sind aus meiner Sicht relativ marginal. Also fürs BSI ist es schön, dass wir den CISO Bund bekommen haben. Darüber freue ich mich sehr. Aber ansonsten sind es Änderungen, die den Kohl jetzt nicht wirklich fett gemacht haben, um es mal ganz flapsig auszudrücken. Und dafür hätte ich lieber das Gesetz früher gehabt.
Das Gesetz früher gehabt. Okay, ja, verstehe ich. Okay.
Und deiner privaten Meinung nach, hättest du dir gewünscht, dass nicht nur diese oft kolportierten ca. 30.000 Institutionen von der ganzen Geschichte betroffen sind, sondern deutlich mehr?
Ja. Also die NIS2-Richtlinie enthält Mindestrisikomanagementmaßnahmen. Ja. Ich habe durchaus, also da ich und auch meine Referate haben sich hingesetzt und haben mal den Abgleich mit den Anforderungen aus einer ISO 27001 gemacht. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, es ist nicht wirklich viel Unterschied. Es ist NIS2 verlangt teilweise weniger, dafür aber einen verpflichtenden Katalog. Es ist etwas, was absolut sinnvoll ist. Jedes Unternehmen, was IT hat, sollte sowas umgesetzt haben. Insofern ja.
Ich ergänze noch, nicht nur jedes Unternehmen, sondern auch jede
Behörde.
Jede Behörde, jede Stadt, jedes Land, jeder Landkreis und so weiter und so fort. Weil das ist das, was ich eine Katastrophe an dieser ganzen Gesetzgebung finde, dass diejenigen, die dafür zuständig sind, dass unsere Demokratie wirklich läuft, umgekehrt die dafür dann auch die Verantwortung tragen, wenn Politikverdrossenheit eintritt, dass die eigentlich davon ausgenommen sind. Aber das sind meine persönlichen 5 Cent dazu. Okay. Ja. Nur noch mal so ein bisschen noch so, auch noch so aus dem Nähkästchen. Du hast ja dieses Buch angefangen zu schreiben, da hast du noch nicht beim BSI gearbeitet, ja? Und das ist veröffentlicht worden, als du dann beim BSI gearbeitet hast. Hast du dieses Skript deinem Bewerbungsgespräch beigefügt, und um da bessere Karten zu haben? Oder, nein, Spaß beiseite, wie war das auch, diese Konstellation, dass du ja quasi zwischendrin diesen Jobswitch gemacht hast?
Ja, das war total spannend. Nein, natürlich habe ich es nicht beigefügt, aber das hast du ja auch sehr flapsig gefragt. Ja. Es passte halt sehr gut, weil die Stelle ist ja genau das, was sich jetzt mit der NIS2-Umsetzung beschäftigt. Und insofern, vielleicht hatte ich einen kleinen Vorteil im Bewerbungsverfahren gegenüber anderen Bewerbenden, weil ich schlicht und ergreifend durch das Schreiben so unfassbar tief drin war. Ja. Ich glaube, ich hatte mein Interview im Februar und ich habe im Januar die Manuskripte abgegeben. Ich glaube, viel tiefer kann man in dem Gesetz nicht drin sein. Insofern, das war für mich schön.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Tipp, den wir auch ganz häufig hier in dieser Serie schon gehört haben. Ne? Wenn du dich mit einem Thema beschäftigen willst, du willst dich wirklich damit auskennen, schreib ein Buch dazu.
Ja.
Also ging es mir zumindest. Nie habe ich mich mit einer Thematik besser ausgekannt wie am Tag, als ich das Manuskript abgegeben habe. 2 Tage danach war es schon wieder deutlich weniger. Aber nie ist man so tief in einem Thema drin, wie in dem Moment, wo man das Manuskript abgibt, wo man nochmal eine Korrekturfahne hat und so weiter und so fort. Das ist einfach normal.
Genau. Das ist, wie du sagst, es ist im Prinzip Fortbildung, die man durch das Schreiben hat. Man reflektiert Dinge, man geht tief rein, man denkt über Dinge nach, man guckt sich ganz tief den Gesetzestext an.
Und wir hatten ja schon zum Beispiel auch beim Tim Wiebetür, kann ich mich daran erinnern, der hat gesagt, naja, ich habe mich dann mit der KI-Verordnung beschäftigt und habe dann sowieso für mich Dinge aufgeschrieben und skizziert, damit ich das auch verstehe und behalte und richtig zuordnen kann. Ja, dann konnte ich es auch direkt in ein Buch schreiben, ne? So ungefähr. Da musste es ja nur nochmal umformuliert werden, in Anführungsstrichen. Natürlich muss jetzt nicht jeder direkt zu jedem Thema ein neues Buch schreiben. Man kann ja theoretisch, ich glaube, jemand hatte das hier auch erzählt, dass er sagte, ich war gebucht für einen Vortrag, kannte mich aber mit dem Thema noch gar nicht aus. Also musste ich mich sehr stark mit diesem Thema dann auseinandersetzen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Jedenfalls ist natürlich sowas dann, also für die Leute, die so ein bisschen Druck brauchen, die können natürlich sagen, so, ich plane dann folgendes Buch oder Vortrag und bis dahin muss ich dann fit sein. Das hilft auf jeden Fall, weil man dann in der Tat sich mit dem Thema so extrem tief beschäftigt. Hast du denn parallel zu diesem Buch noch andere Buchprojekte zum Thema IT-Sicherheit, NIS2, alles was dazugehört?
Ja, wir sind gerade im 3. Umbruch von einem Stichwortkommentar, auch im Nomos Verlag. Das mache ich aber Gott sei Dank nicht alleine, da bin ich nur Herausgeberin. Nennt sich Stichwortkommentar digitale Sicherheit, wo wir versuchen, das Thema Sicherheit ganzheitlich zu betrachten und anhand von Stichwörtern abschließend zu jedem dieser ausgewählten Stichwörter zu kommentieren.
Und okay, das also ist nicht, wie man das kennt, sonst Gesetzestext und Norm für Norm, sondern wirklich anhand von Buzzwords, so denke ich es mal in Anführungsstrichen.
Genau, also Beispiel Anonymisierung oder Cybersicherheit. Mhm. Sowas in der Richtung.
Das finde ich ja spannend.
Und dann wird das aber nicht nur 150 Seiten lang vermutlich, sondern ein bisschen umfangreicher.
Das sind dann eher 500, 600 Seiten.
Dann ist ja gut, dass wir das mit der Version rechnen. Ganz exklusive News hier.
Ich hoffe ehrlicherweise, dass, ich weiß nicht, wann die gedruckte Version vorliegt, der Nomos Verlag bringt es ja gerne auch schon mal im Back raus, bevor die gedruckte Version da ist. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir im Mai live gehen.
Ach schön, da freuen wir uns. Und du hattest vorhin schon gesagt, es gibt sowas wie ein Buchmoratorium. Ist das jetzt schon vorher noch so da durchgewicht, das aktuelle Projekt, oder wie war das?
Das stand schon vorher fest. Es war tatsächlich so, dass ich mit dem Nomos Verlag zusammensaß, das könnten wir nochmal machen. Es gibt dieses Format mit den Stichwörtern. Dann habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall was zur IT-Sicherheit machen und ich könnte mir vorstellen, dass wir insbesondere auch mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten, die nicht nur Juristen sind, sondern auch Techniker mit reinnehmen und ganz divers aufgestellt sind. Und dann hatten wir das Konzept entwickelt und dann kam der Nomos Verlag, ach, was wir vergessen haben, ist, wir haben ja noch das Thema NIS 2 und das kam quasi nachgelagert.
Ah, okay, verstehe.
Und jetzt mal abgesehen von der familiären Situation, aber ist für dich persönlich das Thema Buch jetzt erstmal abgeschlossen nach der Erfahrung mit diesem Einführungsband und dann der Herausgeberrolle bei dem anderen Band? Also sagst du erstmal nicht oder könntest du dir vorstellen, auch IT-Sicherheitsthema ist ja sicherlich jetzt nicht durch, sondern es ist ja Bewegung drin in der ganzen Geschichte. Es kommt durch die Omnibus-Verfahren in der EU, kommt sicherlich nochmal die eine oder andere Änderung. Könntest du dir vorstellen, dieses Jahr vielleicht nicht mehr, aber nächstes Jahr, übernächstes Jahr nochmal weiterzuarbeiten an dem einen oder anderen Buchprojekt oder sagst du, nee, das ist jetzt erstmal durch?
Ja und nein. Also die beiden Sachen, also wenn das neue IT-Sicherheitsrecht tatsächlich, also falls der Verlag sagen würde, oh, da entwickelt sich gerade so viel, wir würden da nochmal eine zweite Auflage geben, wäre ich natürlich dabei. Also das ist ja jetzt so ein bisschen das Baby, was man hat. Ja. Ob das so ist, Einführungsbände gehen normalerweise nicht in die zweite Auflage. Müsste man mal schauen. Mhm. Und der Stichwortkommentar ist etwas, was sowieso alle 6 Monate aktualisiert wird. Das heißt, da sind wir sowieso immer dran. Das bleibt. Und ich habe ja tatsächlich auch noch diverse Altlasten ist jetzt zu viel gesagt, aber aus meiner Tätigkeit, wo ich noch, bevor ich ausschließlich IT-Sicherheitsrecht gemacht habe, habe ich durchaus auch noch Beiträge in größeren Werken, die ja sowieso noch vorhanden sind und wo ich gucken muss, wie ich mit umgehe. Deswegen, um die Antwort, die ja, auf die Frage, die ihr eigentlich gestellt habt, zu geben. Aktuell ist nichts weiteres geplant und ich lehne momentan auch jede Anfrage ab. Vielleicht sehe ich das in 2 Jahren anders.
Also die richtige Antwort wäre, es kommt drauf an gewesen.
Ja, okay, etwas langwieriger.
Wurde bis jetzt noch nicht gesagt. Kann nicht sein, dass ein juristischer Podcast 26 Minuten lang geht und das wurde noch nie gesagt. Ja, sehr schön. Ja, okay. Danke dir, Jude, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast und spannende Anekdötchen aus dem Maschinenraum einer Buchautorin und jetzt dann natürlich für das andere Werk auch einer Herausgeberin uns mitzugeben. Ich glaube, das ist immer ganz schön spannend, auch für Zuhörer, wie so ein Buch entsteht, welche Hürden man dabei hat. Andere AutorInnen merken, oh, ich bin nicht alleine, dem so ein Mist schon mal passiert und so weiter und so fort. Also vielen Dank für deine Zeit hier.
Haben wir irgendeine Frage vergessen?
Genau.
Würdest du irgendwas gerne noch loswerden?
Ich würde gerne noch mal Lob an jemanden herausgeben, der es absolut verdient hat. Und das ist der Sascha Krämer. Von dem habe ich nämlich tatsächlich eine Sache mitgenommen, die ich von ihm wirklich sehr gut gelernt habe. Nämlich, wenn man sich mit etwas Neuem beschäftigt, insbesondere einem neuen Gesetz, dass man erstmal ausblendet, was an Aufsätzen geschrieben wird. Weil es gibt fantastische Aufsätze zu dem Thema, aber gerade am Anfang von Umsetzungsgesetzen schreiben viele voneinander ab. Und es ist immer das Gleiche. Und er sagt, lies doch einfach nur das Gesetz und mach dir deine eigenen Gedanken dazu. Und das ist so etwas, was ich für mich in meiner Arbeitsweise übernommen habe. Und da bin ich sehr dankbar für. Kann ich jedem empfehlen.
Gut. Klingt nach einem guten Tipp. Schöne Grüße an Sascha Krämer an dieser Stelle.
Genau. Ja, sehr schön. Dann danken wir dir für deine Zeit. Wir hören uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle hier noch einmal auf diesem Kanal. Darauf freuen wir uns schon. Wir freuen uns aber jetzt auch bei unseren Zuhörern und Zuschauern, wenn sie uns Daumen geben, wenn ihr uns Sternchen gebt. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das ändert. Dann verpasst ihr in Zukunft derartige Interviews, derartige Fachgespräche nicht mehr. Und dann sage ich einfach mal, macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.